Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Heute habe ich ein kleines Reischen durch die Schweiz gemacht, um hier zu sein, in Solothurn, im Schwarzbubenland, hat mir Nicole vorher jetzt gerade gesagt. Da kannst du dann nachher noch mal etwas dazu sagen. Ich freue mich sehr, ich sitze vor der Nicole Egloff, freie Journalistin, Autorin vom Buch «Das Radiesli stimmt mich zuversichtlich». Und darüber reden wir unter anderem heute ein bisschen. Danke vielmals, darf ich hier bei dir sein, Nicole. Ja,
schön, hast du die Reise auf dich genommen, zu uns hinter die Hügel.
Ja, schön. Also eine Region, wo ich noch gar nie so hergekommen bin. Und du hast jetzt vorher gerade noch gesagt, finde ich auch immer spannend, Schwarzbubenland. Kannst du das noch mal schnell wiederholen, was das auf sich hat?
Ja, wie das so heisst. Also es gibt verschiedene Theorien, aber man vermutet, also wir sind zum Lokalisieren, wir sind hinter dem Passwang, also eigentlich quasi auf der Basler Seite. Und das sind die zwei Bezirke, die da hinten sind, die Schwarzbubenland sind. Und man vermutet, dass es mit dem Grenznähe, mit dem Schmuggeln zu tun hat, also halt mit dem Schwärzen, dass es von da irgendwo kommt.
Spannend, auch immer so eben die Geschichten von Regionen, die sich dann doch irgendwie so in den Namen immer noch so ein bisschen mitziehen.
Ja, genau.
So, das haben wir geklärt. Wir kommen jetzt natürlich zu dir und fragen würde ich dich, wo sind deine Wurzeln oder wo spürst du in deinem Leben tiefe Wurzeln?
Ich glaube, meine Wurzeln sind weniger geografisch definiert, weil ich bin zwar im Aargau aufgewachsen, die prägende Zeit, aber meine Mami war aus der Ostschweiz, mein Vater von Zürich, jetzt bin ich schon länger da, jetzt eben in Nunningen. Von dem her ist es weniger geografisch, sondern viel mehr, glaube ich, thematisch. Also einerseits bin ich mit einem grossen Garten aufgewachsen und wir haben auch so familiär auf der Mutterseite ist Landwirtschaft, also sie ist noch auf dem Bauernhof aufgewachsen, bei meinem Vater ist die Generation weiter zurück. Aber meine Mutter hat Geschwister, die auch sehr innovativ landwirtschaftlich schon immer unterwegs gewesen sind. Also der eine, und vielleicht in der Ostschweiz noch so kennt, ist Hans-Jörg Heberli, der Heberli Obst und Beeri gegründet hat. Das ist mein Onkel. Und die Schwester von ihr war eine der ersten Biobäuerinnen in der Romandie gewesen. Mein Cousin hat jetzt dort einen grossen Hof, wo er relativ bekannt ist, also auch er als Person in der Szene. Ja, und so ist es, glaube ich, mehr das Lebensmittel produzieren und das auch einigermaßen nachhaltig, also jetzt vor allem auf der Romandie-Seite, immer schon das Thema gewesen. Und das ist so das, was mich geprägt hat.
Hast du da früher schon gespürt, so, dass das so ein Familienthema ist? Oder das hat sich dann so ein bisschen entwickelt mit der Zeit?
Hey, es ist irgendwie bei uns einfach halt normal gewesen. Also ich meine, die Familie, in der du aufwachst, ist ja, das nimmst du einfach mit und schaust es als Norm an. Lustigerweise hat meine Mami das vor ein paar Jahren erst mal erzählt, dass wir sind im 85 in das Haus gezogen, wo ich aufgewachsen bin. Da bin ich 3 gewesen. Und im 86 war Tschernobyl gewesen. Und sie hat gesagt, das sei für sie ein riesen Frust gewesen, dass sie jetzt endlich hat sie den Gemüsegarten, wo sie ihre Kinder mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen kann. Und dann ist das Atomkraftwerk explodiert und hat sie auch geheißen, du darfst nichts mehr essen, wo irgendwie vom Boden kommt und so. Und das sei für sie, also sie hat eine riesen Krise gehabt. Das habe ich als Vierjährige dort natürlich nicht gecheckt und mitbekommen. Aber irgendwie das gesunde Nahrungsmittel war bei meiner Mami schon ein mega Thema gewesen und das hat sie uns, also meinem Bruder und mir natürlich mitgegeben. Bei mir ist es ausprägter geworden als bei meinem Bruder. Aber,
ich wollte sagen, dich hat es dann doch sehr geprägt, weil auf deinem beruflichen Weg ist das dann schon im ersten Berufsweg ein Thema gewesen. Wo bist du denn da durchgelaufen?
Ja, also ich habe zuerst Journalismus und Kommunikation studiert, Zwinti, aber dann nachher ist eigentlich relativ schnell. Also ich habe eigentlich immer einen Journalismus wählen. Ich habe auch früher so hobbymäßig Radio gemacht und so. Und dann habe ich noch während dem Studium haben wir halt ein Praktika machen. Und ich habe dann ein halbjähriges Praktikum können bei Netz Natur machen, damals mit Andreas Moser, Schweizer Fernsehen. Und habe dann gemerkt, hey, das ist mega cool. Vorher war ich noch bei der Tagesschau, 2 Monate. Das war auch mega spannend gewesen, aber bei der Tagesschau hast du so für alles, jeden Handgriff quasi eine Spezialistin oder ein Spezialist. Und Netz Natur sind irgendwie 3-4 Leute gewesen und da hast du einfach alles gemacht. Und dann haben wir lustigerweise so eine Studienberatung können haben, irgendwann eine halbe Stunde lang. Und ich habe denen das so erzählt, dass ich das spannend fand, halt einfach thematisch einerseits und andererseits eben, weil du so viel kannst machen. Dann hat sie gefunden, so, Für sie wäre so eine kleine Organisation, wie zum Beispiel Prospezia Rara, sie hat den Namen genannt, wäre doch etwas für sie. Ich muss unbedingt herausfinden, wer das war. Ich muss denen das mal sagen, weil nachher habe ich mich tatsächlich bei Prospezia Rara als Praktikantin beworben und bin dann 15 Jahre geblieben, nicht als Praktikantin. ja, habe dort auch meinen jetzigen Partner kennengelernt und so. Also es war sehr eine prägende Zeit gewesen, ja.
Interessant. Und dann eben so eine Aussage von einem Menschen, wo irgendwie so, hast du vorher Prospezia Rara?
Ich habe es schon kennt, ja. Und ich habe mit meinem damaligen Freund irgendwie haben immer so einen Traum gehabt, so ein Höfli mit ein paar Wollensäue und irgendwie Gabriel Ritscha oder so. Aber das war so eine Spinnerei gewesen. Und ja. Von dem her, ja, ich habe es kennt, aber nicht mehr.
Seit wann gibt es Prospezia Rara?
Seit 1982. Ist gleich alt wie ich.
Ah,
schöner Jörg.
Nochmal etwas Gemeinsames in dem Fall. Genau. Dann bist du als Praktikantin dort eingestiegen und dann bist du direkt...
Dann hat die Sekretärin gekündigt und dann hat mir jemand angestellt und das hat nicht gepasst. Und dann habe ich das interimsmässig, notfallmässig übernommen, das Sekretariat. Und dann habe ich so ein Sekretariat und Kommunikation gemacht. Und irgendwann habe ich das Sekretariat abgegeben und nur noch Kommunikation gemacht. Und ja, dann habe ich jahrelang halt geschrieben und Medienarbeit und Webseiten, Social Media, einfach eben halt so ein alles, weil wir sind das Zweite gewesen, Kommunikation und Fundraising.
Was hat das so geheißen bei so einem Tag, bei Prospezia Rara, jetzt für alle, die sich da gar nicht können vorstellen? Also zuerst mal vielleicht noch kurz Prospezia Rara, was machen die?
Genau, das ist eine Stiftung, die sich für die Erhaltung von alten Nutztierrassen und Kulturpflanzensorten einsetzt. Also blaue Hördöpfel, eben Wollensäue, Appenzeller Spitzhuben, vielleicht hören wir noch den Nemo, wir haben Appenzeller Spitzhuben und damals redet der Gückel mit.
Aber hat er sich schon eingesungen, ja.
Genau, das ist gerade schön ruhig, auch angenehm. Ja, und da ist halt einfach Öffentlichkeitsarbeit, dass also die Leute sagen, hey, es gibt alte Sorten und es ist mega wichtig, dass man die erhaltet, weil es halt um die genetische Vielfalt geht. Also in der modernen Landwirtschaft hast du ein paar wenige Sorten und Rassen, die eigentlich den ganzen Nahrungsmittelbedarf decken. Und das ist einfach gefährlich, so die genetische Einheit sozusagen. Und je grösser der Genpool ist, den man halt erhaltet, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch darauf zu reagieren, auf neue Bedürfnisse, neue Krankheiten etc. Das heisst nicht, dass man mit einer Appenzeller Spitzhaube künftig irgendwie alle Eier kann produzieren kann, aber es ist immerhin eine Ausgangslage, wenn es mal irgendwie eng würde, um wieder zu reagieren. Und was weg ist, ist einfach weg. Mm. Und das Prospezia Rara lebt halt zu einem grossen Teil auch von Gönnergeldern etc. Also, und da muss man halt den Leuten sagen, dass es wichtig ist und dass man doch soll unterstützen. Und ja, da nutzt man die normalen Kanäle, die es halt gibt.
Da bist du schweizweit unterwegs gewesen, nehme ich an, auch immer wieder oder so vernetzt. Ist da schon wirklich...
Ja, also ich war natürlich schon viel im Büro gewesen, aber es war immer schön, wenn ich dann für das Magazin einmal irgendwie auf Reportage gehen irgendwo hin. Ja, aber eben von dem her das Thema mit Höfen, die so etwas anderes machen, das ist schon länger bei mir. Also da habe ich mich jetzt nicht völlig neu reingestürzt, um schon mal einen Cliffhanger zum Buch zu machen.
Genau, da kommen wir nachher gleich dazu. Wie war denn der Übergang? Du hast dich vor 3 Jahren selbstständig gemacht, hast du mir dann vorher noch gesagt, bist jetzt als freie Journalistin unterwegs. Wo war denn der Startschuss gewesen, oder wo der erste Gedanke zu dem Buch, das Hasisli stimmt mich zuversichtlich?
Irgendwie, das Thema hat schon lange in mir geschlummert und eigentlich auch recht konkret die Idee. Und ehrlich gesagt, habe ich immer gefunden, so, das muss es schon geben. Also ich bilde mir überhaupt nicht auf die Idee ein, weil ich finde es mega naheliegend, auch die Idee, dass man, also vielleicht schnell zu sagen, ich war immer 3 Tage auf einem Hof gewesen, auf 12 verschiedenen Höfen, jeden Monat einen, und habe dort mitgelebt, mitgeschafft und Fragen gestellt. Und ich finde das ja, eben mega naheliegend. Und ich habe wirklich dann, bevor ich mich wirklich daran gemacht habe, lange recherchiert, ob es das nicht schon gibt, das Konzept, weil dann hätte ich es ja nicht nochmal... Also es wäre einfach sinnlos gewesen. Mm. Und ich war erstaunt, als ich herausgefunden habe, nein, es hat irgendwie noch niemand so gemacht. Und dann habe ich dann in dem Coworking Space, wo ich einen Arbeitsplatz hatte in Basel, auch Fotografin Raffaela Graf kennengelernt, die studierte Biologin ist, zu allem anderen. Also es hat irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist. Weil mir war von Anfang an klar, ich will nicht einfach irgendeine Bleiwüste machen, sondern es muss aussagekräftige Bilder haben, weil die einfach nochmal ganz eine andere Ebene transportieren. Ja, und ich habe das einmal so gesehen, so, ich will das zusammen mit einer, ja, vielleicht ist es zum Schluss eine Freundin, vielleicht am Anfang noch nicht, weil ich die Person noch nicht kennt und dann konnte ich sagen, okay, ich mache das mit dir, die ich schon ewig kenne. Dass man so ein gemeinsames Projekt hat und nicht einfach so ein, ja, Solo-Projekt. Und ja, und dann habe ich schnell das Konzept zusammengeschrieben, das war nicht so eine grosse Sache, dass ich einen Rotpunkt-Verlag geschickt, weil ich habe gefunden, hey, der Rotpunkt-Verlag, das ist der Verlag, den ich am passendsten finde, also einfach sehr ein cooler Verlag ist.
Hast du auch schon kennt, hast du Kontakt gehabt? Oder?
Nein, im Fall. Also lustigerweise, ich habe erst nachher, wo sie zugesagt haben, habe ich herausgefunden, dass in dem Coworking Space, wo ich arbeite, das ist so Raum für kreatives Arbeiten, auch der Christoph Keller ist, der schon Roman im Rotpunkt Verlag herausgegeben hat und eigentlich auch ein guter Kollege geworden ist. Also dass ich dort eigentlich Kontakt gehabt hätte, das habe ich aber damals noch gar nicht gecheckt, sondern
direkt.
Das ganz allein geschafft, dass sie das irgendwie ja, cool gefunden haben.
Spannend. Und dann bist du mit dem Konzept schon auf deine Kollegin, die Fotografin ist, zu. Also du hast schon gewusst, wie es soll aussehen, was du denn würdest machen für das Buch grundsätzlich.
Genau, also einfach so das Grobe. Natürlich ist noch kein Bildkonzept gestanden oder so. Also das habe ich auch so ein bisschen ihr übergeben. Also Details haben wir natürlich dann schon zusammen ausgearbeitet. Aber so grob eben, ich will auf Höfe, die besuchen mehrere Tage. Und Höfe, die halt nach agrarökologischen Kriterien arbeiten und so, das ist eigentlich klar gewesen, ja.
Was heisst für dich nach agrarökologischen Kriterien? Einfach jetzt mal zum vielleicht ganz basic das Buch aufmachen, dass alle, die jetzt irgendwie zuhören, verstehen, um was es da ein bisschen geht.
Es geht eigentlich darum, zu zeigen, es geht auch anders. Mhm. Also es ist ja so, wenn man dem Bauernverband und Co. zuhört, halt denen, die viel Geld haben und auch in Bern sich Gehör verschaffen können, wenn man denen zulässt, dann muss man eigentlich davon ausgehen, es geht nur mit noch mehr Düngerinput, noch mehr Spritzmittel, alles andere, mit allen anderen Methoden verhungern wir. Was auch naheliegend ist, weil mit diesen Mitteln kann man auch sehr viel Geld verdienen und da sind natürlich grosse Interessen, dass das weiter gebraucht wird. Ja. Und ich halt in meiner Arbeit Bipros Bezerrara oder dann auch jetzt, nachher Freischaffung war, bin halt einfach auch Höfe kennengelernt, die beweisen, dass es anders geht. Also, dass man auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber dass es einerseits ohne Ausbeutung von Menschen geht, ohne übermäßige Ausnutzung vom Boden oder eben also regenerative Landwirtschaft, also Boden aufbauen, das ist ein Megathema. Mhm. Also, Biodiversität kann fördern. Und mir ist aber immer auch wichtig gewesen, dass es schon auch Höfe sind, die aber auch Lebensmittel produzieren. Also, ja. Es gibt natürlich viele, die einfach dann nur noch auf Biodiversität setzen, also vor allem so im Hobbybereich. Und das ist schön, aber letztlich müssen wir ja essen.
Ja.
Und, darum ist das ja, eben so ein schmaler Grad. Nein, es geht eben. Und ich habe wirklich genug Höfe gefunden, wo das beweisen, wo unterschiedliche... Also ich habe auch, mein Ziel war, dass wir wie alle normalen Lebensmittel, die wir so brauchen, dass die Produktion abgedeckt ist.
Dass du alle, also alles genau. So ein bisschen beleuchtest. Dass
genau, also Ackerbau, ja. Milch, Fleisch, Eier, Gemüse natürlich, Obst, dass das alles drin ist. Mhm. Und das aber halt eben irgendwie nach speziellen Methoden. Also agrarökologisch heisst, es sind so verschiedene Kriterien, da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Definitionen, aber eigentlich eben, dass es naturverträglich, sozialverträglich ist, mit verschiedenen ja, Spezifikationen dann noch. Aber eigentlich, oder auch Direktvermarktung ist zum Beispiel ein grosses Thema, also dass auch der Produzent, Produzentin wirklich etwas verdient am Produkt und nicht einfach nur produziert und nachher machen die anderen die grosse Kohle damit.
Die Wertschöpfung auch beim Landwirt dann ist.
Genau.
In dem Sinn.
Genau.
Wie findest du den Begriff Landwirtschaft? Ist jetzt völlig, nein, das ist etwas, wo ich mir immer wieder Gedanken darüber mache. Stimmt es für mich zum Landwirtschaft zu sagen? Also es soll wirtschaftlich sein. Da passt jetzt eben gerade so ein bisschen zu dieser Wertschöpfung, ja, zu dem Gedanken.
Wirtschaft ist das Land natürlich. Also genau. Es kommt jetzt davor, man sagt, okay, es muss wirtschaftlich sein. Ich bin jetzt mehr vom Bewirten ausgekommen, wo ja... Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das noch nie überlegt. So,
das ist Ich und Wortbedeutung.
Ja,
das
ist okay, echt,
das ist so. Und das ist mir jetzt gerade irgendwie, wo wir darüber geredet haben, so durch den Kopf gegangen, weil ich mir dann auch überlegt habe, gibt es da... also es gibt Agrikultur als Begriff, den ich noch schön finde, weil Kultur drinnen ist und eben der Agrar noch mal ein bisschen mehr Werthaftigkeit hat. Aber es hat jetzt nicht will bombardieren, das ist jetzt so klein.
Nein, spannend. Also ich finde ja auch mega wichtig, was mit Wort, dass mit Wort hat man eine riesige Macht.
Ist ja dein Thema.
Ja, voll. Also ich meine, darum gender ich zum Beispiel auch ganz bewusst. Was zum Beispiel bei Bauer, Bäuerin schwierig ist, nur schon weil die Bäuerin eigentlich ein anderer Beruf ist als der Bauer. Also Bäuerin ist ja traditionell die, die Bauernschule gemacht hat, Bäuerinnenschule gemacht hat, die irgendwie für Haus und Kind und vielleicht noch den Gemüsegarten schaut. Mm. Und der Bauer ist der, der auf dem Traktor hockt. Mm-hmm. Aber es geht zum Glück mit Landwirtin, geht das dann wieder gut. Mm-hmm. Also dann kann man es machen.
Genau. Ja. Genau. Wie hast du die 12 Höfe gefunden? Du hast gesagt, du hast grundsätzlich gut die Vielfalt können abdecken. Wie bist du vorgegangen?
Also ich habe vor allem auch mit Organisationen Kontakt aufgenommen. Also Biovision, die sich gerade das Agrarökologische sehr auf die Fahne geschrieben hat. Auch im globalen Süden, aber auch bei uns. KAG Freiland, Prospecia Rara natürlich. Also viele von diesen Organisationen, einerseits habe ich direkt kontaktiert, aber die haben häufig auch Karten bei sich auf der Webseite, wo die Höfe drauf sind, wo einfach mal schauen kann. Die habe ich alle auch hinten im Buch. Also weil ich möchte ja auch, dass die Leute Höfe irren. Also es gibt jetzt zum Glück viel mehr als die 12, die ich porträtiert habe, die irgendwie coole Sachen machen. Ja, und so ist es dann so ein Puzzlespiel gewesen, aber jetzt zum Beispiel, also wirklich am längsten gesucht habe ich, und das sage ich jetzt nicht einfach, weil der Timon schon bei dir im Podcast war, sondern es war tatsächlich so, Davelobst habe ich wirklich lang gesucht. Das ist klar, das wollte ich drin haben. Und es gibt, logisch, es gibt viele Bioproduzentinnen, aber auch im Bio ist es halt häufig dann einfach Niederstamm und wird auch sehr viel gespritzt, wenn auch natürlich nicht chemisch-synthetisch, aber es ist auch relativ eine intensive Kultur und ich habe gefunden, ja, also irgendwie einfach das abbilden reizt mich jetzt nicht, das muss doch noch anders gehen. Und dann ist auf dem Februarhof, da bin ich auf dem Gut Rheinau gewesen, dort hat dann Christina hat dann gesagt, so, du musst unbedingt zum Timon.
Der ist spannend, ist der Kontakt so entstanden durch einen anderen Hof dann auch.
Das ist wirklich den hatte ich nicht von Anfang an auf dem Radar gehabt. Ich habe mal einen anderen auf dem Radar gehabt und angefragt und sind die Einzigen gewesen, von denen, machen wir nicht mit. Also irgendwie, jetzt da willst du da 3 Tage und ja, und dann bin ich sehr froh, bin ich auf den Timon gestossen. Wo ja nicht nur das Obst hat, sondern auch noch spannende Hühnergeschichten.
Und Kreislaufwirtschaft, wo wirklich eher komplett zent denkt.
Genau, weil es ist schon, also natürlich, also die Höfe sind schon recht unterschiedlich, die ich jetzt drin habe. Aber sie gleichen sich insofern, also, dass halt vor allem die Menschen auf dem Hof sehr innovativ sind, auch mutig, häufig auch ja, ein bisschen quer irgendwie. Aber ich glaube, das muss auch sein, für dass du in dieser doch recht traditionellen, an dem traditionell geprägten Umfeld dich kannst behaupten und es dir auch irgendwie halt dann egal ist, was die Nachbarn denken oder so.
Ja, genau.
Ja, und so bin ich eigentlich wirklich happy, bin ich auf den Timon gestossen. Und auf all die, genau, aber das Ding ist halt gewesen, dass sie eben auch unterschiedlich funktionieren. Dass also einfach irgendwie 12 Höfe, die halt zwar bio, aber irgendwas ähnlich machen, das ist dann auch nicht mehr spannend. Ja. Und ich habe wirklich bei jedem Hof dann mir halt auch überlegt, was wollte ich dort? Und so jeder hat wieder etwas hergegeben und es dann eigentlich noch interessant gefunden. Also, wo du wirklich eine andere Geschichte kannst erzählen.
Bist du auch regional ein bisschen vorgegangen?
Ja, genau, das war auch ein Punkt gewesen, dass ich zumindest in der ganzen Deutschschweiz unterwegs bin. Also der allererste, der ist in der Romandie. Aber das ist auch mein Cousin, darum, und der kann Schweizerdeutsch. und gerade Obst habe ich natürlich als so halbe Ostschweizerin auch wählen. Also, es macht ja auch Sinn, dass ich in den Ostindien
anziedle.
Und, aber eben jetzt gerade Hochstämmer ist halt etwas Normales, gibt es einfach Most und klar, ist auch ein Lebensmittel, das wir brauchen, aber jetzt nicht gleich zentral wie Tafelobst und er macht halt wirklich Tafelobst.
Also um da ein bisschen Werbung vielleicht noch machen für den Podcast mit dem Timon Schwarz, der lohnt sich wirklich zum Hören, weil der Timon sehr schön, wie ich finde, uns Türen geöffnet hat und erzählt, wie das wirklich läuft auf so einem Hof, wo auf diese wertvolle Art und Weise eben auch Tafelobst mit diesen Voraussetzungen quasi erntet und auch Kreislaufwirtschaft, wie ich finde, bis zum Äußersten probiert auf seinem relativ kleinen Hof eigentlich im Verhältnis zu leben. Also hört da mal noch rein. Wir kommen aber jetzt natürlich zurück wieder zum Radiesli. Wie ist es zu dem Titel gekommen?
Das Radiesli stimmt mich zuversichtlich. Das ist eine Aussage von der Elke. Sie ist Mitglied auf dem Radieslihof. Das ist ein solidarische Landwirtschaft geführter Hof in Worb bei Bern. Und sie ist dort, wenn ich dort war, also dort musst du auch wirklich Einsätze leisten. Und sie war dort am Taschenpacken, am Sellerie sortieren, wo ich dort war. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, wieso machst du das? Könntest du einfacher Gemüse haben? Und sie hat dann gesagt, weisst, immer wenn ich an der Welt lag, das Scheitern drohen oder das Verzweifeln drohen, dann stimmt mich das Radiesli zuversichtlich. Weil da einfach so viel Gutes passiert. Und wenn ich das dann nachher so aufgeschrieben habe, dachte ich so, das muss der Titel werden.
Perfekt.
Obwohl meine Lektorin zuerst ist Deutsche so ein bisschen Mühe gehabt hat
mit dem Radiesli
und so. Und dann, ja, mach noch ein paar Vorschläge. Und mir ist wirklich nichts anderes in den Sinn gekommen, wo auch nur annähernd irgendwann dran ankommt. Und ich glaube, jetzt sind wir alle happy, dass es so heisst.
Könnte jetzt noch schwieriger sein zum Aussprechen. Radiesli ist noch okay, oder? So von dem. Ich finde es einen mega schönen, sinnbildlichen Titel, jetzt gerade auch mit dieser Geschichte hinten dran, weil es sind ja dann auch in diesen ganzen Prozess hinein, manchmal die kleinen Bilder oder so die kleinen Sachen, wo man dann irgendetwas sieht, wo einem wahrscheinlich dann auch motiviert oder wo die Landwirte innen auch motiviert, um immer wieder die ganze Energie für das einsetzen, was sie machen. Mhm. Du hast jetzt da tief hineingesehen, du hast gesagt, 3 Tage bist du bei diesen Höfen gewesen. Hast du so 2, 3 Anekdoten, die du mit uns teilen willst? Weil du bist ja da bei jedem Wetter, du hast alles mitgemacht, du hast so die ganzen Abläufe können wirklich von allen Seiten anschauen können. Kommen da spontan gerade so ein paar?
Hey, also es ist insgesamt lustigerweise, also eben erst bin ich bei meinem Cousin gewesen, das ist noch so, also ich habe auch noch nie, wir sind nicht mega close, weil er ist in der Romandie, er ist 10 Jahre älter als ich und so, also ist jetzt, wir sind nicht irgendwie zusammen aufgewachsen und best friends, best buddies. Aber es war doch noch so ein bisschen Familie gewesen und es war noch easy gewesen, dort zu wohnen. Und auf dem zweiten Hof hat dann der Ronny, das war eben auf dem Gut Rheinau auch wieder, gewesen, der Ronny, der dort mich so ein bisschen betreut hat, hat dann relativ klein gesagt, hey, aber das ist doch auch mega anstrengend, irgendwie so jeden Monat da wieder so völlig, weil die allermeisten von diesen Leuten habe ich vorher nicht gekannt, ja. Ganz wenige Ausnahmen. Das ist doch mega anstrengend. Und ich so, das ist doch, nein, das ist doch mega cool. Und das ist doch, wieso? Also, das ist doch lässig. Hey, und wirklich so gegen Ende Jahr ist schon so, also ich habe mich auf jeden Einsatz gefreut. Mm. Und es war auch lässig und spannend gewesen, aber es ist schon so, okay, wo schlafe ich? Wo ist das WC? Wann gibt es das Morgen? Ja. Also weißt du, so die Basics.
So alltäglich ist auch, verstehe ich voll. Ja,
ja, das ist schon noch mit der Zeit anstrengend gewesen, aber ich will es nicht missen. Also ich bin jetzt froh, mache ich es dieses Jahr nicht so. Aber wenn es irgendwann ein nächstes Buch gibt, das ich eigentlich hoffe, dann würde ich es wahrscheinlich wieder ähnlich machen. Also ja. Eben, es ist noch völlig offen, was und so. Aber einfach, es gibt halt schon andere Einblicke. Und was zum Beispiel auch war, dass bei vielen von diesen Höfen, also einige sind ja auch schon so in den Medien gewesen und so, und dort hast du eigentlich immer den Mann, der redet, der ansteht. Und mir hat auch eine Bäuerin hat mir gesagt, oder eine Landwirtin hat mir gesagt, weisst, ah, das schiesst mich an mit Journeys reden, das soll er machen. Und das ist logischerweise das gute Recht. Aber es gibt halt dann auch ein bisschen ein verzerrtes Bild eigentlich in den Medien. Ja. Also ich meine, Landwirtschaft ist sicher immer noch sehr ein männlich geprägtes Umfeld. Aber es macht es natürlich auch nicht besser, wenn eigentlich dann immer auch noch die Männer vorne anstehen. Und ich meine, jetzt gerade auf dem Hof ist sie mindestens so wichtig, also auf allen Höfen. Aber und durch das, dass ich halt dann 3 Tage dort war, bin ich auch natürlich anders mit den Frauen in Kontakt gekommen. Mhm. Auch als Frau sowieso. Also ich meine, ich habe ja gesehen, was sie alles machen und habe mit ihnen auch reden und so. Weil das war schon ein Anliegen gewesen. Ich wollte kein Männerbuch machen. Also irgendwie wenigstens, und es ist mir teilweise gelungen. Also es gibt natürlich schon Tätige, wo jetzt bei denen, wo ich war, wo einfach der Mann, also jetzt mein Cousin, der führt im Moment den Hof noch allein. Also der will es zwar jetzt auch irgendwie genossenschaftlicher organisieren etc., aber eben auf anderen Höfen ist völlig klar, das ist sie mindestens so wichtig und sonst vielleicht nicht so sichtbar. Und das habe ich dann schon auch sichtbar gemacht.
Aber es ist interessant, ich habe das Buch, ich bin noch nicht durch, ich bin so in der Hälfte, so im Juni angekommen mittlerweile und den Timon habe ich ein bisschen vorgespinselt. Und ich habe dann nicht so wahrgenommen, dass jetzt das, eben, dass Männer irgendwo im Vordergrund stehen, obwohl es vielleicht auch mehr in den Interviews mehr geredet haben oder vielleicht mehr gesagt haben. Ich habe es eigentlich sehr ausgleichend empfunden. Ist jetzt vielleicht noch spannend für dich zum Hören.
Ja,
also ich habe ja gefunden, es ist eben genau so ein Miteinander. Man sieht, es gibt Aufgabenbereiche und es braucht im Prinzip in dem Konstrukt jeden Einzelnen, auch von den Mitarbeitern, Praktikanten, Zivildienstleistern. Ich finde ja immer spannend, die Zusammensetzungen, gerade auf Höfen, wo man ja meistens darauf angewiesen ist, dass man so auch noch irgendwie kann Menschen mit reinholen.
Ja, das war zum Beispiel etwas beim Bildkonzept. Wir haben, also es fängt jedes Kapitel fängt mit einem doppelseitigen Bild an von den Menschen dort. Mm-hmm. Und am Anfang, also gell, das ist für uns beide auch das erste Buchprojekt gewesen, das ist ein Work in Progress. Und am Anfang haben wir auch einfach so einfach das Bild eigentlich, also jetzt gerade beim ersten, einfach vom Urs gemacht und gar nicht die ganze Crew. Wir haben zwar sonst noch Fotos gemacht, wo die drauf sind und so. Und dann mit der Zeit hat sich gezeigt, hey, nein, wir müssen eigentlich auf dem Foto müssen eigentlich möglichst viele Leute sein, von denen, die dort sind. Mm. Und beim Urs sind wir dann wirklich auch noch mal an, um das Foto machen mit den 20 Leuten, oder wie viele drauf sind. Dort haben wir halt dann, das ist der Januarhof gewesen, das haben wir dann auch noch mal können im Januar machen, also weil halt Buchproduktion noch nicht, ja, dort noch, zu dem Zeitpunkt noch machbar gewesen ist. Und man merkt es so ein bisschen, es hat dann fast immer mehr Leute getroffen, also mit einigen Ausnahmen. Jetzt Novemberhof, das ist wirklich einfach nur er. Also dort haben wir dann auch nicht mehr Leute getroffen. Aber ja, wir haben eben gemerkt, es ist mega wichtig, dass du alle die Leute zeigst.
Absolut.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast vorhin noch von solidarischer Landwirtschaft geredet. Das ist auch etwas, wo man immer ein bisschen mehr auch hört. Willst du da noch mal kurz sagen, was das bedeutet, wenn man solidarische Landwirtschaft macht?
Das heisst eigentlich, dass man das Risiko teilt. Also als Konsumentin, Konsument schließt man einen Vertrag ab mit dem Hof. Meistens geht es um Gemüse, aber grundsätzlich kann man das auch bei Fleisch, Milch, bei allen Produkten machen. Zahlt einen fixen Betrag pro Jahr und kommt dann entsprechend Ernte über. Und das ist halt in guten Jahren mehr und in schlechten weniger. Und bei vielen Solavis, also so ist ja die Abkürzung, ist man auch verpflichtet, zum mithelfen. Gewisse Anzahl Tage. Jetzt bei Radiesli, wo ich war, sind das 8,5 Tage für ein Gemüseabo, wo man mithelfen kann. Und ich finde das auch von dem her mega wichtig. Und das sagen sie auch, die Betreiberinnen dort. Und ich merke das selber, ich habe einen grossen Garten, das erdet extrem. Also man schafft halt so mega, kommt man Verständnis auch dafür über, wieso jetzt zwar im Laden ein Haufen Tomaten aus der Schweiz rum sind, aber irgendwie da in dem Tunnel, wo unbeheizt ist, blüht sie fängt. Also irgendwie etwas geht nicht ganz auf. Und ich finde das einen mega spannenden Ansatz, also vor allem fürs Verständnis zu schaffen, für die Verbindung zwischen Konsumierenden und Produzierenden. Ja. Aber ich habe jetzt gleich, also es gibt im Rotpunkt Verlag schon ein Buch über verschiedene Solavis. Darum habe ich jetzt nur eine, also eineinhalb. Der Julihof hat auch so ein bisschen Solavi, aber der ist halt so ein bisschen mehr ab vom Schuss. Dort ist das mit dem Mithelfen deutlich schwieriger.
Schwieriger dann auch, ja.
Genau, also es kann auch nicht jeder Hof zu einer Solavi werden. Das geht von der Lage her und so schon gar nicht. Aber dort, gerade zur Stadtnähe, macht es mega Sinn.
Um dort die Leute auch von außen mit rein, also Konsumenten in dem Sinn mit reinholen. Auch wichtig, irgendwo zu spüren. Das ist, glaube ich, auch eine der Motivationen für dieses Buch, dass man wirklich den Endverbraucher, sind wir ja alle, also ja, im Prinzip betrifft es jeden, da mehr Verständnis und Bewusstsein dafür überkommt, was bedeutet das hinter unseren Lebensmitteln.
Ja, einfach wirklich wieder Wertschätzung haben für die Lebensmittel, weil wir sind einfach nicht mehr bereit, Geld auszugeben. In der Schweiz, ein durchschnittlicher Schweizer Haushalt gibt 7% vom Einkommen für Lebensmittel aus. Das ist extrem wenig.
Ich habe gelesen, wir sind da ganz, ganz hinten dran. Wir geben am wenigsten aus für
also
Lebensmittel.
Also prozentual.
Für, ja, das ist ja so. Der Wahnsinn. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein, wenn man sich das so...
Also ich finde sie auch absurd. Klar, bei uns sind Mieter und Krankenkassen so hoch, wo, also muss ich das Ganze sehen, aber trotzdem, es ist extrem wenig. Noch vor ein paar... Vor wenigen Jahrzehnten war es ein Drittel vom Einkommen, das man ausgegeben hat. Und das ist einfach extrem wenig geworden, weil einfach die Lebensmittel... Und es ist nicht so, dass wir wenig Lebensmittel einkaufen, sondern es ist einfach extrem günstig. Das führt auch dazu, dass man halt extrem viel Food Waste macht, weil es hat mir ja nichts gekostet, also kann ich sie auch einfach fortschmeissen. Und das finde ich sehr verhängnisvoll. Und eben vielen ist einfach nicht mehr bewusst, was dahinter steckt. Und ich meine, mir geht es selber so, wenn ich etwas aus dem Garten ernte, dann fällt mir das viel, viel schwerer zum Fortschmeissen, als wenn ich etwas gekauft habe, einfach weil dort weiss ich ja, was dahinter steckt. Und das ist wirklich etwas, was ich mit dem Buch eigentlich fast hauptsächlich erreichen will, um wieder das Bewusstsein zu schaffen, was dahinter steckt, wer dahinter steckt, zum Anschauen. Und so halt die Wertschätzung. Ich meine, mir ist klar, dass nicht alle Haushalte können mega viel Geld ausgeben. Aber das finde ich auch so etwas Absurdes, dass eigentlich, also es ist immer so, ja, ich kann mir Bio nicht leisten. Das gehört mir ja noch öppe und logisch, es stehen nicht alle finanziell jetzt mega gut da. Aber das Absurde ist ja, dass wenn man die konventionell produzierten Produkte, wenn man dort würde, die Warenkosten berechnen, also was eben sonst die Allgemeinheit einfach zahlt, in Form von verschmutztem Wasser, verschmutzter Luft, Böden, die degeneriert sind, weil einfach zu viel chemische Stoffe reingehen etc., das zahlt einfach die Allgemeinheit. Wenn man das würde aufs Produkt rechnen, wären die mindestens so teuer wie Bioprodukte. Ist nicht ganz einfach, das auszurechnen. Und das ist einfach, ich meine, wir zahlen das alle. Und das verzerrt mega das Bild.
Ja.
Und das ist mir auch nicht schon seit immer bewusst. Also das, ja, eben, ich habe auch sehr viel gelernt in diesem Prozess.
Du hast vorher schon mal angesprochen, so der Schnittpunkt zwischen Biodiversität, Nachhaltigkeit und so weiter und Produktion, der ist manchmal relativ schwierig, also oder beziehungsweise beides in Balance zu halten, ist ja, hat seine Herausforderungen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man auch wie gewisse Abstriche, glaube je nach Konzept, dann auch muss machen, dass man wie das ganze, den ganzen Kreislauf irgendwie bestmöglichst kann leben und auch ehrlich damit sein, man wird es nie auf 100% anbringen, weil irgendwie es sind so viele Faktoren, die abhängen. Wie hast du das erlebt auf diesen Höfen? Wie geht man da damit um? Jetzt gerade bei Menschen, die jetzt da dahinter stehen, die ja sehr einen guten, nachhaltigen Gedanken ja alle mitbringen, sonst führen sie nie den Weg gehen, weil du hast es jetzt eins zu eins gesehen, es ist ja nicht locker auf lockig, sondern da geht man härtere Wege eigentlich oder Widerstände auch.
Überzeugung, ja.
Und genau, da ist man aus Überzeugung dabei. Wie hast du das erlebt? Wie geht man mit dem um?
Hey, also einerseits ist, also ein ganz grosses Thema ist ja der Boden. Mhm. Und der Boden ist ja auch voll, also ein guter Boden ist ja auch voller Leben. Und da sind sich wie alle einig, dass das Bodenleben muss einfach fördern, weil sonst kannst du zwar eben mit entsprechenden Mitteln kannst schon die Pflanzen, also in der konventionellen Landwirtschaft, in der intensiven Landwirtschaft, ist eigentlich der Boden ist einfach da, dass die Pflanzen hebt. Mhm. Aber die ganzen Nährstoffe etc. führst du halt mit Düngemitteln zu. Und der Boden ist mehr oder weniger tot. Und das kann auf Dauer nicht aufgehen. Also das baut auch Humus ab etc. Und das ist sicher etwas, wo vielen mega wichtig ist, dass einfach der Boden wieder zu Leben kommt. Das ist ein langer Prozess. Also das kann man auch nicht einfach schnell umstellen und dann funktioniert das. Das ist am Anfang auch minder Ertrag, weil das halt das ganze System wieder muss auffahren. Und dort, klar, auch dort musst du am besten für den Boden nicht an und für sich, wenn du gar nicht fliegst, weil halt das auch die ganze Struktur zu unter Obsi bringt. Bringt aber mega viel Aufwand mit sich, also Weichrautbekämpfung etc. Und da ist mega viel am Ausprobieren. Und dann, ja, klar musst du auch fragen, wie viel Minderernte, Minderertrag kann ich mir leisten? Mhm. Also das geht auch nicht unendlich. Und dann muss man irgendwie so eine Balance finden. Oder das habe ich auch beim Timon sehr schön gefunden. Er spritzt ja nichts in seinem Obstgarten. Und er sagt einfach, hey, schau, wo kein Schädling, da kein Nützling. Ja. Und pflanzt für das Hecken etc., wo halt einfach eine riesige Biodiversität drin ist, wo dann eigentlich auch wieder ja, das Gleichgewicht schafft. Und ich meine, ich merke das selber, wir haben einen naturnahen Garten und dann nachher ab und zu muss ich irgendwie Rasenmäher und wir haben so viele Frösche und Kröte überall, in jeder Altersstufe und das macht mich auch fertig, wenn ich irgendwie, also ich hätte lieber keine Frösche, weil dann mache ich sie auch nicht kaputt.
Ja.
So. Und ja, das ist, je naturnäher du bist, desto mehr kannst du auch kaputt machen.
Ja.
Und dort muss ich auch meinen eigenen Weg finden, ja, aber ich muss es so gleich noch durch können und ja, scheiße, es hat einen kleinen Frosch, also ja. Das ist so, ich glaube, das ist etwas, wo alle irgendwie damit strugglen.
Ja, und ich glaube, es ist dann auch wichtig, dass man dann vielleicht in gewissen Momenten wie muss abwägen und eine Entscheidung treffen. Mhm. Was braucht es jetzt, damit ich auf meinem Weg, meinem Konzept entsprechend weitergehen, damit ich auch nicht eben finanziell so Einbußen habe, dass ich es nicht mehr machen kann. Weil wenn man es nicht mehr macht, dann ist es ja noch viel schlimmer. Dann hat man wieder einen Hof mehr, wo wegfällt unter Umständen.
Also da ist ja immerhin in der Schweiz, haben wir ja von den Direktzahlungen her, werden immerhin Biodiversitätsmaßnahmen auch noch einigermaßen entgolten. Oder es gibt auch das Konzept von, sind wir auch wieder bei den wahren Kosten, richtig rechnen. Das ist so ein deutsches Konzept, das jetzt auch aufs Gut Rheinau ausprobiert, wo eigentlich wie, wo eben nicht nur durch Direktzahlungen, sondern eigentlich wo beim Produkt, also so ein Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe, mit den Warenkosten, wo hinten raus eben die schädlichen, sondern dass auch wie eingepreist wird, was machst du für Biodiversität, wo ich meine, nur weil auf meinem Feld noch Feldlerche brütet, dann kann ich zwar vielleicht dort nicht mähen, aber mir zahlt ja niemand mehr für das Produkt. Dass das wie auch noch, also da gibt es so, das ist mir zum Ausprobieren in der Schweiz, wie man das irgendwie könnte rechnen und wie man das könnte abgelten etc. Also, dass das halt auch noch mehr eingepreist würde. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, letztlich müssen wir essen.
Ja.
Also nur irgendwie Wald und Biodiversitätsflächen kann es schon auch nicht sein. Aber ich denke, der Mix macht es auch aus. Und da sind wir in der Schweiz auch noch relativ gut unterwegs. Wir haben nicht so die ganz grossflächigen Monokulturen haben, wie in anderen Ländern, wie es auch zum Teil einfach auch topografisch gar nicht geht. Also in unseren Hügellandschaften, ja.
Wenn du dich jetzt noch mal so ein bisschen reingespürst ins letzte Jahr, in die 12 Begegnungen, ich weiss, du willst jetzt niemand hervorheben, weil es sind alle wichtig in dem Sinn gewesen, aber vielleicht so gefragt, was hat dich am meisten überrascht? Oder wo bist du mit einer ganz anderen Erwartung vielleicht gegangen?
Also etwas, was für mich so ein bisschen augenöffnend war, was ich tatsächlich so nicht bedenkt habe vorher, war zum Beispiel auf dem Biohof Dusch. Die sind Paspels daheim und das ist auch ein bekannter Hof, sogar Mona mittendrin steht schon gewesen, weil die sind einer der ersten, die Hoftötung gemacht haben. Und die haben eigentlich immer Mutterkühe gehabt. Rätisches Graufi, meiner Meinung nach die allerschönste Kuhrasse. Und
Pro Spezialrasse.
Zufällig. Wie kommst du drauf? genau, und die haben schon, als ich mir schon angerufen habe, hat er so gesagt, ja, aber gell, es ist im Fall nicht mehr alles so, wie du es aus den Medien kennst. Also, okay. Also einerseits machen sie mehr Gemüse, sind so wie ein neuer Betriebszweig, weil sie halt auch finden, ja, die direkte menschliche Ernährung ist eigentlich besser. Und vor allem, sie haben keine Mutterkuhherde mehr, wie sie vorher hatten, sondern sie haben nicht Weidemastrinder. Und ich habe immer so gefunden, also mal abgesehen davon, dass ich seit 100 Jahren kein Fleisch esse, aber ich habe immer gefunden, wenn Fleisch, dann eigentlich aus Mutterkuh, weil das ist so, das Kälbli wächst bei der Mutter auf, im natürlichen Herdenverband, mega schön. Und das ist auch so. Aber dass es eigentlich aus ökologischer Sicht mehr Sinn macht, halt wirklich einfach die Kälber, die in der Milchproduktion ja sowieso anfallen, aufzuziehen, anstatt noch Mutterkühe zu halten, wo halt auch Futterplatz etc. brauchen, Methan produzieren und so. Das ist so, und es hat zwei, drei, also das ist mir auch umso mehr klar geworden, dass es eigentlich auch nicht schwarz-weiß gibt, sondern dass es häufig ein Abwägen ist. Also ich frage, ich habe ja noch ein Interview drin mit einem Wissenschaftler und einer Wissenschaftlerin. Und jetzt stelle ich auch die Frage, hey, wie ist das, müssen jetzt alle vegan werden? Oder eben ist es jetzt besser, ich esse Fleisch von Wiederkäuern, die halt Gras können essen. Und die Schweiz ist ein Grasland, das wir direkt nicht können essen können. Aber sie produzieren Methan, was ein sehr schädliches Treibhausgas ist. Oder esse ich lieber Bulle oder Schweinix, die viel weniger Methan ausstoßen, aber dafür halt eigentlich Nahrungskonkurrenten zu uns sind, weil sie sich nicht rein von Gras können ernähren. Die brauchen noch Getreide, Soja. Also ursprünglich waren sie Restenverwerter gewesen, aber in den Mengen, wie wir heute Hühner und Soja züchten, muss man das natürlich nicht mit Resten machen. Und er hat dann auch gesagt, ja, es ist ein Abwägen, es ist ein Interessenkonflikt. Also werte ich jetzt das Ökologische höher oder die Ressourcen? Ja. Mal abgesehen vom Ethischen, das ist nochmal eine Frage, ja, oder? Darf ich Tiere überhaupt nutzen? Die Frage habe ich so ein bisschen ausklammert, weil, eben, obwohl ich zwar schon lange kein Fleisch mehr esse, bin ich der Meinung, wenn man es anständig macht, finde ich, gibt es absolut... Also Tiere haben auch eine wichtige Funktion in der Landwirtschaft. Also das ist eine weitere Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Ging vegane Landwirtschaft? Und das ist wirklich einfach nochmal mir bewusst, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt nicht das eine richtig und alles andere ist falsch. Und das finde ich auch häufig in der Diskussion, wenn man mit Leuten redet, die nicht so viel Ahnung haben, die aber häufig das Gefühl haben, sie haben mega viel Ahnung, finde ich das mega schwierig. Und es ist so ein komplexes Thema. Es ist ja nicht nur Landwirtschaft, es ist das ganze ja. Ernährungssystem. Also weißt du, es ist klar, wenn wir so weiter konsumieren, wie wir jetzt konsumieren, dann kannst du das nicht mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln decken. Also wir müssen sicher weniger tierische Produkte essen und vor allem auch viel weniger Food Waste produzieren. Mhm. Und dann brauchen wir einfach schon viel weniger Lebensmittel. Und dann ging es nämlich schon auf. Aber das braucht uns halt alle, die konsumieren, die so ein bisschen umdenken. Es muss nie mehr vegan werden, es muss auch nie mehr vegetarisch werden. Aber einfach so ein bisschen den Konsum und einfach bewusster konsumieren halt. Eben sich überlegen, brauche ich das wirklich? Kann ich das verwerten? Oder landet es am Schluss Salat hat ja nur 1,50 gekostet. Mein Gott, kann ich auch kompostieren. Das ist immerhin noch Kompost.
Ja, es ist so ein vielfältiges Thema. Eben, man redet da jetzt von 12 Höfen in dem Buch und man merkt es, wenn man es liest, dass man immer tiefer kommt und wirklich dann merkt, dass es da eben gesellschaftsrelevante Themen, die jeden betreffen und darum auch wie Bewusstsein geschaffen werden soll. Und du hast vorher so schön gesagt, es gibt nicht schwarz und weiß oder bei dem Interview. Und da finde ich irgendwie ja, ich weiß nicht, ob das noch mir so geht. Ich habe das Gefühl, wir haben das ein bisschen verlernt, uns irgendwo zu treffen. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du, ich glaube, es ist, ich würde jetzt im Falschen sagen, ich glaube, es ist vom Rumi, gibt es so einen schönen Spruch, jenseits von richtig und falsch öffnet sich ein Raum, dort können wir uns treffen. Mhm. Weil es gibt wie eben nicht, es gibt Sichtweisen, es gibt Blickwinkel, es gibt so vielfältige Themen dahinter. Und jetzt gerade, ich finde jetzt gerade bei diesen Themen, da werden wir nicht irgendwie uns jetzt einig in einer Stunde darüber reden oder in einer Diskussion. Und vielleicht ist das auch nicht wichtig, aber vielleicht ist es wichtig, dass man zulässt und Seiten hört und vor allem von denen da gehört, die tagtäglich mit unseren Lebensmitteln beschäftigt sind oder in dem, was sie machen.
Ja, und die ja zeigen, dass es geht. Aber ich meine, auch sie haben ihre Struggles oder eben sagen, ja, aber eben halt, eigentlich müssen wir das noch besser, aber dann ist halt dann das. Also, ja, aber ich finde was du gesagt hast, eben mit sich zulassen und das, also Polarisierung ist nicht nur in der Landwirtschaft, sondern grundsätzlich ist es ein grosses Thema in der Gesellschaft und das finde ich etwas mega Gefährliches und etwas mega Aktuelles, leider.
Ja, extrem.
Und die Fronten und ja, ist gar nicht meins. Also klar habe ich auch meine Meinungen, logisch, aber ich versuche, mich gleich irgendwie noch anzuschauen und ich weiss einfach, dass in den Bereichen, wo ich draus komme, gibt es kein Schwarz-Weiß. Also gehe ich davon aus, dass in allen anderen Bereichen eigentlich das meistens auch nicht so eindeutig ist. Also, ich wüsste vielleicht schon, Rassismus etc. Ja, gleiche andere Sachen. Darum finde ich das schon auch noch, also ist für mich auch noch mal mehr ein Learning gewesen. Also ich habe schon immer so ein bisschen so tickt, aber ja.
So, wo du jetzt auch noch reingesehen hast, wo du gemerkt hast, hey, es ist noch viel,
ja, also es ist ja immer, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nicht weißt.
Genau.
Irgendein griechischer Philosoph, was ich nicht mehr genau wählen, aber das stimmt absolut. Und gerade jetzt im Ernährungssystem, eben, wo mehr als die Landwirtschaft umfasst, hast du ein riesen Thema und da sind so viele Interessen drin und so viel Geld auch. Und das betrifft uns aber halt auch wirklich alle. Also, das ist ja auch etwas, was mir nicht einleuchtet, weil es dir einfach so kann, egal sein, was du isst. Weil es kommt, ich schreibe dir ein Vorwort, es kommt nichts näher an dich an, als das, was du isst. Also sogar in dich inne.
Wie und ein das, Teil von dir.
Ja, und dass du dann einfach so billigst produzierte Ware, Fertigfood, klar, eben immer, gell, es gibt Leute, die keine Zeit zum Kochen haben, weil sie einfach irgendwie in 3 Jobs arbeiten müssen, dass sie überhaupt Geld verdienen können. Und das völlig klar, aber es gibt ganz einen Haufen, die die Zeit haben oder das Geld auch haben und trotzdem sich irgendwie so ernähren und dann gleichzeitig aber irgendwelche Abnehmpillen oder irgendwelche Pülferli, keine Ahnung was, konsumieren. Ich sage, also, hey, isst doch einfach real food. Eat real food, das ist ja so ein Slogan, ich weiß jetzt gar nicht von wem, aber das finde ich halt schon etwas. Also, ich bin nie krank und das bin ich überzeugt, hat mit Glück zu tun, mit Genetik, keine Ahnung was, aber auch damit, dass ich einfach mein Essen mehr oder weniger selber anbauen und halt alte Sorten auch. Und es ist nicht einfach, wie ich über Spezia Rara geschafft habe, sondern die haben wirklich einfach auch noch andere Inhaltsstoffe. Und das hat sicher etwas mit dem zu tun. Auch mit ganz viel anderem, wo ich eben einfach auch Glück habe. Aber sicher auch.
Finde ich auch noch einen spannenden Punkt. Eben jetzt gerade auch noch mal auf alte Sorten, wo Spezia Rara hin oder her, darf man ja auch gut erwähnen. Aber es ist ja wirklich wichtig, um das auch zu wissen, weil eben die alten Sorten, die haben grundsätzlich einfach von der Grundkonstruktion, was auch Inhaltsstoffe haben und so weiter, die sind halt wie noch ganz oder ursprünglicher. Wie kann man das sagen?
Ja, das kann man schon. Das Lustige oder Schade ist eigentlich, es gibt wie. Also du kannst sicher Inhaltsstoffe messen, aber es gibt keine Studien, die sagen, dass es auch gesünder ist. Und zwar einfach, weil du halt eigentlich nicht Menschenversuche, also sonst müsstest du ja Menschenversuche machen und sagen, Gruppe A ist nur Konvenzen oder nur neue Sorte oder was auch immer, wenn dann Versuchsanordnung wäre und Gruppe B ist nur die alte Sorte. Und das kannst du ja nicht machen. Und du kannst natürlich, und häufig sind halt auch die Bio konsumieren, haben häufig auch sonst ein bisschen gesünderer Lifestyle, weil sie einfach sonst bewusster unterwegs sind. Also kannst du nicht sagen, es ist nur, weil sie Bio essen. Also der Step fehlt und werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell irgendwie bekommen. Aber klar, du kannst Inhaltsstoffe messen und es ist halt schon bei den modernen Züchtungen, also es gibt sicher auch Ausnahmen, aber ist es halt schon so, dass die einfach auf Ertrag, auf Homogenität, auf schön ausgesehen und so gezüchtet worden sind. Es gibt jetzt zum Teil, dunkelt mir, wieder ein bisschen zurückkommen, also dass man zum Beispiel auch wieder auch moderne Sorten für farbige Tomaten etc. hat, was eine Zeit lang, ich meine, als ich bei Prospezia Rara angefangen habe, haben wir so Tomatendegus gemacht und haben halt auch Gäli dabei gehabt. Und damals ist das noch so, was, Gäli, Tomaten? Sicher nicht. Heutzutage sind auch die Grünen schon fast normal, also so oder normaler, je nachdem, wo du bist. Ich könnte nachher noch eine Tomatendegustation machen, wenn du
willst. Sehr, sehr gern.
Entschuldigung für alle, die es zuhören und das nicht können.
Ich mache ein Foto, damit man es versteht.
Genau.
Ja, schön. Auf diesen Höfen, ich habe vorher zu dir gesagt, mir ist es immer so gegangen, ich komme ja in dem Sinne auch nicht aus der Landwirtschaft. Du bist natürlich sehr nah dran gewesen, durch deine Tätigkeit bei Prospezia Rara schon immer, aber bist jetzt auch nicht eine Landwirtin. Wie ist dir da gegangen, wo du auf die Höfe gekommen bist, so als Landwirtschaftsnähe, aber jetzt nicht Landwirtin, hätte ich das, weil ich finde, was mir aufgefallen ist beim Lesen, es ist sehr gut leserlich eben für Leute, die jetzt dem nicht nahe sind. Und mir ist es am Anfang immer so gegangen, wenn ich dann mit einem Landwirt geredet habe, ich habe 3/4 von dem, was sie gesagt haben, manchmal nicht verstanden. Da sind so viele Begrifflichkeiten rum und so viele traditionell weitergehende Prozesse, wo du dann so dort hockst und denkst so...
Immer einfach klar ist.
Wo immer klar ist und dann bist du dann nebenbei, Entschuldigung, ich habe ein paar Fragen und dann habe ich dann einmal meine komischen Fragen gestellt, so, ja, wieso weißt du das nicht? Wie ist dir das gegangen?
Ja, ich habe natürlich durch das, also ich bin ja wie deklariert als Journalistin dort hin und eine Journalistin stellt schon mal mal grundsätzlich fragen und muss nicht alles gerade schon wissen. Aber klar, habe ich für mich auch den Anspruch gehabt, ich bin ja auch als angehende Autorin dort an, die ein Buch über Landwirtschaft schreibt. Also irgendwie so allzu doof habe ich dann auch nicht wollen dastehen. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass irgendwie die Leute, die ich angetroffen habe, haben das irgendwie auch so geschätzt. Oder also ich glaube, auch, ich bin bei allen wirklich auch viel Goodwill gestossen, dass sie es auch geschätzt haben, was ich mache und sich mir Zeit nehmen und so. Und das mit dem Mithelfen, das ist auf der einen Höhe, wo ich tatsächlich wirklich können mithelfen und bin ein bisschen Hilfe gewesen. Jetten und so kannst du noch schneller mal, oder? Vor allem, wenn die Haie auch jetten ist. Auf Höfen mit vielen Tieren, zum Beispiel, ist es wieder schwieriger gewesen, weil die kennen ihre Bezugspersonen etc. Yeah. Also, ich bin jetzt nicht wirklich, dort habe ich mehr Zeit gebraucht, also, was sie versäumt. Aber, nein, so ist es eigentlich noch gut gewesen. Ich glaube schon, dass ich durch das, also, ich habe sicher schon ein gewisses Vorwissen, aber eben, ich bin nicht, oder nicht Profi, ich habe das nicht studiert und so. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass ich eine gute Flughöhe habe, die viel mitnimmt. Ich habe dort, also ich meine, ich schreibe einfach Sachen, wo ich so, das macht man so, wo jetzt vielleicht jemand, ein Bauer, der das vielleicht liest, denkt, das hat sie nicht gewusst. Also was ist denn das für eine? Und schreibe da ein Buch darüber. Aber da meine Zielgruppen auch wirklich eigentlich vor allem die Konsumierenden sind und in zweiter Linie LandwirtInnen, die sich inspirieren lassen, denke ich, ist das verzeihbar. Oder ich kann es so auch erklären. Also, ja, weißt, ich muss ja. Und ich habe ja ein grosses Glossar zum Beispiel hinten drin. Also eigentlich wirklich alle Begriffe, die nicht selbsterklärend sind, werden hinten nochmal erklärt. Das heißt, du bist noch nicht so weit gekommen. So,
nein, nein, ich bin wirklich so...
du hast wahrscheinlich einfach auch die Begriffe schon gekannt.
Nein, das denke ich nicht. Vor allem gewisse, eben gerade so mit dir dann auch noch oder so. Eben da gibt es dann nochmal so viele spezielle Sachen. Aber finde ich auch wichtig, weil es ist so... Das Verbindende, das du ja jetzt mit dem Buch auch willst schaffen. Und von dem her ist es eben wichtig, dass es nicht irgendwie Lektüren ist, wo man dann eben nicht kann einfach lesen, sondern eben, wo man dann muss, da und irgendetwas nachschlagen oder so. Und gleichzeitig aber doch eine gewisse Fachbegrifflichkeit und ein gewisses Hinterkulissen schauen dann haben, weil sonst versteht man es eben doch wieder nicht, sonst ist es dann doch wieder nur an der Oberfläche gekratzt quasi.
Ja, also mir ist auch wichtig, dass ich wirklich auch Fachbegriff reinnehmen, die Sinn macht. Also ich habe zum Beispiel eins von einer Kälbergeburt geschrieben. Und dann nachher, die haben ja das alle gegengelesen, die Betriebe. Und dann haben sie gefunden, hey, du kannst nicht von einer Gebären den Menschen. Es ist abkalben. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich, also man versteht ja das auch, wenn man jetzt nicht aus dem Kontext kommt. Es ist aber hinten dran auch nochmal im Gloss, also gut, das war sehr einfach, abkalben und gleich Kälbergeburt. Das ist mir schon auch wichtig, dass ich also fachlich korrekt bin und halt zum Teil auch dort, wo es Sinn macht, die Wörter brauche und dann je nachdem auch gerade im Text erklärt. Also du kannst den Text lesen ohne Vorwissen und musst nicht im Glossar nachschlagen, aber wenn du halt gewisse Sachen neuer wissen willst oder so. Viele Sachen sind nicht mega relevant fürs Verständnis, oder? Dann kannst du das halt hinten noch ein bisschen einen Deep Dive machen. Das ist eigentlich so gedacht. Was war die Frage?
Du hast sie mal beantwortet. Deep top, genau. Wenn jetzt nochmal so ein bisschen zurückschaust auf dein Buch, mega schön. Übrigens, wie war es, wo du zuerst mal in der Hand hattest?
Hey, es ist im Fall wirklich, wir haben das abgemacht, dass ich am Mittwoch mit dem Auto in den Verlag gegangen bin, um die ganzen Bücher, ich habe das Crowdfunding gemacht, ich habe irgendwie 150 Bücher heimgeholt, um die dann auch verschicken. Und sie haben mir aber am Tag vorher, haben sie mir eins geschickt, per Post. Und ich habe dann wirklich an dem Tag daheim gearbeitet und ich musste es immer wieder so in die Hand nehmen und so anlängen und durch.
Hast du ein Buch in der Heimat, wenn es ein Zeichen da ist?
Ja, also es ist wirklich so, ich habe gedacht, ich habe kein Kind, aber ich habe mir so vorgestellt, wenn du ein Baby hast, muss es so ein bisschen, also gut, ich konnte das auch auf die Seite legen und es hat nicht geschrien und ich konnte die erste Nacht schon durchschlafen. Das war super. Aber es war wirklich, ja, nein, es ist schon speziell gewesen.
Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückschaust, was sind so ein paar Sachen, vielleicht so drei, ist immer so schwierig, wenn man das sagt, die drei wichtigsten Sachen. Wenn du jetzt da zusammenfassen könntest, was ist noch mal so rausgestochen aus den Begegnungen bei diesen 12 Höfen, wo du findest, da müsste jeder und jede über Lebensmittel, über Landwirtschaft wissen?
Also ich glaube, ich habe schon einiges gesagt, aber also was mir zum Beispiel auch sehr bewusst geworden ist, ich habe mich vor 3 Jahren selbstständig gemacht und dort habe ich mir einen Computer gekauft, habe mich bei der AHV angemeldet und bin selbstständig gewesen. Und wenn ich jetzt aber, das ist mir auf dem ersten Hof auch so krass bewusst geworden, wenn du sagst, hey, ich will Gemüsebäuerin werden, dann, klar, kannst du ganz klein anfangen mit einem Acker und irgendwie, aber von dem lebst du nicht. Ja. Aber was du da investieren musst, bis du überhaupt einmal irgendwie kannst Geld, also bis du überhaupt, und dann geht es ja noch lange, bis du das Produkt hast, weil das Zeug muss einfach wachsen zuerst. Mhm. Noch schlimmer natürlich im Obstbereich, wo es erst nach ein paar Jahren überhaupt Ertrag gibt oder so. Und das ist mir einfach so, und gleichzeitig eben machen die das, was wir alle brauchen. Ich meine, schließlich, ob es meine Texte gibt oder nicht. Die Welt dreht sich weiter. Also irgendwie. Und dann gleichzeitig wieder, was sie verdienen. Also auf dem Entenhof haben sie mir wirklich gesagt, das ist wahrscheinlich ein Extrembeispiel, aber dass sie sich im Moment einen Stundenlohn von 14 bis 16 Franken können auszahlen können. Und ich habe ja das Buch auch, also vom Buchverkauf lebt man ja auch nicht, dass ich 9% pro Buch vom Verkaufspreis, wo an mich kommt. Darum habe ich auch Sponsoren gesucht, habe das auch gefunden in Form von Stiftungen. Und für die habe ich natürlich ein Budget machen, ausgerechnet für Tage, wie ich jemanden investieren und so. Und ich habe mir einen Tagesansatz von 350 Franken eingetragen, was auch nicht mega viel ist. Mm. Aber einfach denkt, ja, mehr kriege ich eh nicht. Und dann nachher stehst du auf dem Hof und sie erzählen, dass sie so 14 bis 16 Franken verdienen. Und ich habe dann doch irgendwie, wenn du das abrechnest, ist es irgendwie 41 Franken, wo auch Ferien und alles dann drin ist. Aber anyway, das ist einfach so ein völlig schräges Verhältnis.
Also spüren.
Ja, das ist, ich bin mir dann wirklich manchmal schlecht vorgekommen. Ich mache jetzt solche Hilfsarbeiten. Klar, ich habe zwei Jobs gleichzeitig gemacht. Ich habe Hilfsarbeiten gemacht und ja, immer noch müssen überlegen, okay, was muss ich mir notieren, was muss ich mir merken, welche Fragen muss ich stellen. Ja, es sind von dem her eine anspruchsvolle Tage gewesen, aber gleich. Und eben, ich meine, da gibt es ja noch Leute, die massiv mehr verdienen als jetzt ich. Also das ist so etwas gewesen, wo man wirklich... Klar, du kannst in der Landwirtschaft schon Geld verdienen, wenn du halt einfach, also sagt er, im einen Interview sagt er, dass Direktzahlungen sind wie schräg, also sind ja sehr starke Flächen gebunden und wenn du schon mal 100 Hektar hast, hast du einfach 100'000 Franken, die du einfach mal bekommst und wenn du das irgendwie einfach Getreide machst mit grossen Maschinen, dann kannst du das so als Nebenjob machen und kannst eigentlich noch 100% noch jemand anders arbeiten, was dann auch dazu führt, dass du das Getreide sehr günstig kannst weitergeben, weil du brauchst das Geld eigentlich gar nicht. Mhm. Was dann letztlich eigentlich, also eigentlich gehen die Direktzahlungen an die verarbeitende Industrie indirekt, oder? Weil es die einfach nicht braucht. Und das ist auch so etwas, wo eigentlich nicht kann angehen kann. Also das ist eben, er sagt im Interview auch, dass eigentlich viel mehr müsste, und einfach aber direkt an Biodiversitätsmassnahmen, soziale, so müsste gebunden sein und weniger an Flächen. Mhm. Dann würde das Missverhältnis auch geändert. Genau. Oder du hast nach 3 Punkten gefragt. Das andere ist, glaube ich, schon auch, wie viel Lust es aber auch kann machen. Also es ist wirklich auch, haben eigentlich alle gesagt, also alle sagen so, hey, ich könnte viel einfacher Geld verdienen, irgendeinem anderen Job, aber du bist halt so deine eigene Chefin. Natürlich musst du noch mehr da produzieren etc., musst du die Sachen loswerden, du schaffst viel mehr als natürlich irgendwie 40 Stunden oder so. Aber und das Verbundensein mit der Scholle, also ich glaube, das sagt auch einer im Interview so, du stellst dir die Sinnfrage, stellst du nicht, weil nie, weil du produzierst Essen und das in einer Art und Weise, dass halt auch nachfolgende Generationen auf dem Land auch noch Essen produzieren können. Und von dem her glaube ich schon auch, dass viel auch mentale Geschichten auch damit zusammenhängen. Das sagt sie im Solavi-Interview auch und das unterschreibe ich zu 100%. Oder ist einmal mein Eindruck, dass einfach vieles damit zusammenhängt, dass du den Bezug zum Boden, zu der Natur verloren hast. Mhm. Natürlich gibt es auch 100 andere Gründe, zum mentalen Problem haben, aber das ist sicher mit ein Grund. Mhm. Und wenn du halt, es hat nicht alles Glück, einen Garten zu haben. In einem Garten kannst du das auch schon sehr machen und eben als Landwirtin, wo du wirklich mit den Jahreszeiten erlebst, mit dem Aufblühen, Verwelken und so, dass das mega gut tut. Das heisst nicht, dass LandwirtInnen keine Burnouts oder so können haben. Also das stimmt wiederum nicht, aber das hat mehr mit Überlastung und so natürlich auch zu tun.
Mhm. Ja, das ist auch etwas, was ich noch immer wichtig finde und fast bei jedem Podcast auch immer frage, wo ist der Mensch mit drin? Also wo schafft man die Balance denn auch noch in dem ganzen System, wo es um die Natur geht? Und eben, wir sind ein Teil von der Natur natürlich, aber ich habe immer so das Gefühl, manchmal vergisst man ein bisschen, sich selber dann auch wieder mit reinzunehmen und dort auch die Balance zu halten. Und da finde ich wichtig, dass man dann einen Weg findet für sich selber. Also einerseits ist es natürlich, wenn man angestellt hat, das ganze Soziale dann auch nicht nur eben nachhaltig auf Natur, sondern auch nachhaltig, wie geht man sozial um, wie geht man mit den Mitarbeitern um. Aber auch mit sich selber in dem Sinn, oder so zu vermeiden, dass man dann eben sich so vorausgibt, dass dann man alles drüber setzt, dass man da jetzt irgendwie die Nachhaltigkeit irgendwie anbringt. Aber eben, wenn man selber dann in ein Burnout oder in etwas hineinläuft, oder? Dann
ja, also das ist sicher ein grosses Thema. Also auf dem ersten Hof, mein Cousin hatte vor etwa 10 Jahren ein Burnout gehabt und hat dann eigentlich seinen ganzen Hof umorganisieren müssen, eben auch das auf mehr Schultern verteilen etc. Also das ist sicher ein grosses, eben da kann man noch lange die Hände in der Erde haben, wenn man einfach zu viel will und macht und so, dann kann man das natürlich trotzdem haben. Und ich denke, das ist bei viel, also weil die Arbeitsbelastung schon sehr hoch ist. Mhm. Also mein Normal ist ja 55, also kommt darauf an, ob ein Gemüsebetrieb oder ein Tierbetrieb und so ist, da gibt es einen Unterschied. Ich weiss jetzt auch nicht alles auswendig, aber eigentlich so 55-Stunden-Woche ist normal. Häufig, wenn du ein Tier hast, dann die kannst du nicht einfach Samstag, Sonntag irgendwie sagen, du bist Wochenende, oder? Das ist natürlich schon ja, extrem. Und dann eben halt für relativ wenig Cash. Ferien, also musst du nicht zuerst schauen, also irgendwie jetzt mal weg kannst oder so, aber dann sich zum Beispiel auch einige, die Hofgemeinschaften haben oder wo halt wirklich irgendwie auf dieser Solawi sind es 5 Betriebsgruppen und 2 von denen, die sind jetzt dort in der Ferien gewesen, wenn ich dort war, also habe ich gar nicht kennengelernt. Kannst natürlich dann auch eher, wenn du das so machst. Ankerum ist dann wieder irgendwie, hast du ja so Standardarbeitskräfte, die berechnet werden pro Hof.
Wo dann auch wieder damit, wieder nicht.
Genau, wo dann auch wieder damit zusammenhängt, wie viele Leute dürfen auf dem Hof überhaupt wohnen, weil das ja eigentlich Landwirtschaftsland ist und nicht Wohnzone. Und dann haben sie auf dem einen Hof gesagt, hey, wir würden das mega gerne mit der zweiten oder sogar mit der dritten Familie zusammen machen. Alle hätten noch einen Job, so schnäumen, wo sie gut Geld verdienen und das machen wir so zusammen. Aber da oben dürfen gar nicht mehr Leute wohnen. Es ist schon die Angestellte, die dort irgendwie ihrem Wohnanhänger gewohnt hat, ist eigentlich schon so halb illegal gewesen. Und das ist halt das. Also klar macht es Sinn, dass geregelt ist, dass auf Landwirtschaftsland nicht einfach unendlich gebaut werden darf, dass es nicht als Investitionsobjekt für irgendeine grossen Firmen, das ist eigentlich vor allem auch für das, oder? Aber gleichzeitig lädt es halt auch wieder Stein. Also es ist halt wirklich sehr vieles, auch rechtlich ist noch darauf ausgelegt, einfach so klassische Familie, wie es halt immer war, vielleicht noch die Alten irgendwo im Stöckli, aber mehr eigentlich nicht, und dass halt beide Vollzeit auf dem Hof arbeiten, so wie es halt seit hunderten Jahren ist. Und ich glaube, dort ist auch vieles einfach träge. Und muss ein bisschen etwas gehen. Aber es ist auch vieles im Tun, muss man auch sagen.
Es braucht dann auch Zeit, um die Entwicklungen dann auch auf dieser Ebene auch noch mitzutragen in dem Sinn.
Ja, genau. Es sind halt wirklich mega viele eben auch gesetzlich. Bei der Direktzahlung, du musst ja jedes Jahr deine Felder und so deine Kulturen eintragen, je nachdem, was du bekommst. Und er hat jetzt Keyline-Design, also so nach Höhenlinie dann die Felder. Und das nicht rechtwinklig ist gar nicht vorgesehen. Oder dass du dann mehrere Kulturen halt auf einer Fläche hast, weil du halt eben Bäume und also so ein bisschen agroforst. Nein, was du scheinbar schon kannst, also ist jetzt Stand letztes Jahr, ist Permakultur, das geht. Er macht es jetzt einfach als, gibt's halt als Permakultur ein, weil das ist irgendwie möglich. Aber Agroforst etc. ist irgendwie... Einmal eben Mitte letzten Jahr noch nicht möglich gewesen. Aber da hinkt es halt auch in der Realität hinten an. Das ist halt, wenn du so Pionier bist, dann musst du halt auch für das noch kämpfen. Nicht einmal nur, dass du Produkt hast, sondern auch, dass du irgendwie kannst rechtlich handeln. Ja.
Zum Abschluss meine letzte Frage. Wo gehen deine Wurzeln gerade noch so an? Jetzt ist das Buch draußen. Ich glaube, du bist im Moment sehr beschäftigt mit verschiedenen Lesungen und so ein bisschen der ganzen Schweiz das Buch auch bekannter machen. Wo geht es bei dir in nächster Zeit noch so ein bisschen hin?
Im Moment finde ich es wirklich mega lässig. Es hat jetzt gerade angefangen mit der Lesung. Also ich habe jetzt 2 Lesungen gemacht. Die Vernissage ist vor 2 Wochen gewesen. Habe jetzt aber ganz viele Lesungen vor in ganz unterschiedlichen Settings. Kommen auch laufend neue Anfragen rein, also ich bin da auch noch sehr offen. Und finde es das einfach mal spannend zu machen, mega viele Leute zu sehen. So. Und sonst, also ich habe mega Lust, ein weiteres Buch zu machen, einfach weil mir das eigentlich von A bis Z Spass gemacht hat, aber im Moment noch nicht die ganz zündende Idee, beziehungsweise ich will, wenn, dann wieder ein Relevanzbuch machen, weil alles andere finde ich auch schwieriger, also auch für mich rein persönlich zum Sponsoren finden, weil da habe ich wirklich können sagen, hey, ich finde, das Buch braucht es. Also gib mir Geld, so ein bisschen so. Und wenn ich jetzt einfach irgendwie, ja, sonst hätte ich jetzt mehr Mühe für das. Es gibt Ideen, aber mal noch schauen. Und sonst schaue ich jetzt mal, was ich bin nie die gewesen, die irgendwie jetzt das Leben 10 Jahre vorausgeplant hat. Das ist nicht so meins, aber es sind verschiedene Ideen rum. Aber jetzt mache ich zuerst mal Lesungen. Also ich habe ja andere Sachen, ich schreibe ja regelmässig für Bioterra oder so. Mache für Prospezia Rara, bin ich immer noch ein bisschen aktiv und so Sachen. Das läuft auch noch.
Schön. Wir werden alles, was so ein bisschen besprochen worden ist, dann natürlich auch in die Shownotes verlinken, dass man die Sachen findet. Verschiedene Webseiten, natürlich auch dein Buch, das man sehr gerne bestellen kann.
Sehr gerne.
Wie gesagt, ich bin erst halbtour, aber ich kann es von Herzen empfehlen, weil es hat sehr viele spannende Details auch drin, die einfach für Verständnis sorgen und wo man tiefer dahinter sieht und sich mal ein bisschen mehr reinfühlen kann. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man auf dieser Ebene da auch nochmal einfach die Türen noch weiter aufmacht und mit so Sachen dann auch mehr in Berührung kommt, richtig.
Danke.
Danke dir vielmals. Und in dem Fall wünsche ich dir ganz eine gute Lesungszeit und vielleicht bis ein anderes Mal.
Ich bin von der Ostschweiz. Kannst du einfach noch eine Lesung kommen?
Ich habe es gesehen, ich habe es mal aufgeschrieben.
Sehr gut.
Wir sehen uns dort wahrscheinlich.
Sehr gut.
Danke dir vielmals,
danke dir fürs Kommen.
Ciao, ciao. Tschüss. Danke vielmals fürs Zuhören und schön bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!